Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe.
Chris.
Frieda, sag mal, ich wollte dich die ganze Zeit schon fragen.
Na, warten.
Ja.
Maultaschen ist meine Lieblingsspeise. Und was noch?
Gebraten oder?
Auch gern gebraten, mit Käse überbacken und dann so Röstzwiebel drauf. Das ist eine absolute Köstlichkeit.
Ja, mache ich dir. Nach dem Podcast. Erstmal wollte ich dich fragen, hast du eigentlich schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
Während des Führerscheins, oder? Da macht man doch sowas. Muss man da nicht einen? Ja, während des Führerscheins habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und dann habe ich später erfahren, als ich Mutter wurde, dass viele einen Erste-Hilfe-Kurs für ihre Kinder machen, was absolut sinnvoll ist. Habe ich jetzt gerade über Kinderling gebucht.
Du bist auf jeden Fall besser vorbereitet als ich mit der Ersten Hilfe. Ich habe tatsächlich noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.
Das kannst du, du musst doch beim Führerschein, wie alt bist du nochmal, Chris?
Das sage ich jetzt
auch
nicht.
Auch 1970 musste man das
Es gab da aber noch keine Autos, nein. Ich habe keinen deutschen Führerschein.
Hä? Mhm. Okay, du Outlaw, wo hast denn du deinen Führerschein gemacht? In Amerika?
Ja.
Ah.
Es kommt ein bisschen darauf an, wo du den gemacht hast, aber ich durfte tatsächlich dann, als ich zurückkam, das war ein Highschool-Jahr, durfte ich mit 16 schon in Deutschland fahren.
Nee, durftest du nicht.
Durfte ich.
Das war total absurd. Das ist ja voll die Grauzone. Das ist doch eine Rechtslücke.
Dachte ich auch, aber das damalige Landratsamt in diesem Städtchen, wo wir gewohnt haben, die haben mir gesagt, das ist in Ordnung.
Wo
ich müsste dann nur
Landratsamt?
Mit 17,5 den Führerschein dann wieder abgeben, weil diesen amerikanischen Führerschein durfte ich nicht nur für ein Jahr nutzen.
Aha.
Musste dann ein halbes Jahr warten und dann habe ich den deutschen bekommen. Auf jeden Fall habe ich keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Du hast noch so viele Fragen, ich sehe das
Fragen.
In deinem Gesicht. Ja,
ich möchte nur ganz kurz wissen, wo das ist. Haben wir hier vielleicht einen Lifehack und sollten wir einfach das Thema unseres Podcasts komplett ändern, weil Chris so viel Lebenserfahrung hat? Wo? Say it.
Nee, sag ich
Mann!
Nicht.
Mann! Und deine Privatsphäre. Okay, na gut, dann zurück zum Thema, kein Erste-Hilfe-Kurs.
Und ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil wenn du jetzt hier umkippen würdest, ich wüsste wahrscheinlich nicht sofort, wie ich dich in die stabile Seitenlage.
Das ist kein Thema, das kann ich dir nachher noch zeigen. Das ist super easy und auch derbe bequem, by the way, die stabile Seitenlage. Kann ich immer empfehlen, wenn man, weiß ich nicht, gerade ein bisschen schlapp ist.
Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode von Kinderling, dem Podcast, in dem wir über die schrägsten und lustigsten Eigenheiten unserer Kinder sprechen. Und was hat das eigentlich alles mit Erste-Hilfe-Kurs zu tun?
Hm.
Heute etwas lustiger, eigentlich ein erschreckendes Thema. Hals- und Beinbruch. Kinderunfälle. Mein Name ist Chris und ich bin Patchwork-Papa von 4 Monstern.
Und ich bin Frieda, die immer das Skript abliest, steht hier. Du bist so frech. Du bist so frech. Diesen kleinen Schnitzer hast du mir hier eingebaut. Das tue ich überhaupt nicht. Ich war hier mega am Freestylen und werde hier aber von dir abgewürgt, ja? Meine Redezeit wird von dir unterbunden. Also, ich bin Frieda, Mutter von einer kleinen, ganz bezaubernden, aber sehr wilden Motte. Und an dieser Stelle unser Classic Disclaimer. Wir sind keine ExpertInnen, sondern teilen hier einfach nur unsere Erfahrungen und Erlebnisse als Eltern. Und wenn es um Ratschläge und Fachwissen geht, verlassen wir uns auf andere echte ExpertInnen, die uns in jeder Folge mit ihrem Know-how unterstützen. Ich gehe davon aus, ihr habt schon den ein oder anderen Unfall gehabt mit deiner Jungsmeute. Chris, erzähl doch mal.
Den einen oder anderen. Ich habe hier mal so eine Excel-Liste angelegt,
um das
aufzulisten. Es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich finde das echt erschreckend. angefangen mit Handbruch, Fußbruch, Armbruch, unzählige Platzwunden. 3 davon mussten genäht werden.
Mhm.
Eine sehr, sehr große Fleischwunde, die doppelt genäht werden musste.
Doppelt genäht.
Gehirnerschütterung, eine davon ein bisschen schlimmer. Verbrennung, eine davon ersten Grades. Daumen ausgekugelt. Und wir haben dann tatsächlich nochmal gezählt. Wir waren mit den Kindern 12-mal in der Notaufnahme.
Das ist nicht wahr.
Also 3-mal pro Kind im Schnitt.
Aber eins mehr und eins weniger mal? Oder ist das, verteilt sich das wirklich so ziemlich genau auf die 4 Kinder?
Ziemlich gleich verteilt, ja.
Das ist ja krass, Alter.
Und da sind auch jetzt gar nicht so große Sportunfälle tatsächlich dabei. Die machen auch alle Sport und sind
also
aktiv. Also Kreuzbandriss
und so hast du gar nicht mit rein.
Das ist den gab toi toi toi, den Kreuzbandriss gab es noch nicht. Nach der Blutgrätsche. Aber nein, das ist tatsächlich alles so einfach in unserem Alltag passiert. An der Stelle ein Riesendank, dass es natürlich irgendwie erstmal glimpflich ausgegangen ist.
Aber
es ist Schöne daran ist wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt auch immer wieder dran erinnere, es gibt einfach so ein paar Stories, die man erzählen kann, wirklich verrückte Sachen. Und eine, an die ich mich immer noch erinnere, ist der Kleine, ja, sitzt direkt vor mir auf dem Küchentisch damals. Wir stehen auch irgendwie alle zusammen, sind gerade dabei loszugehen. Und aus meinem Augenwinkel sehe ich noch, wie er mit einer 50-Cent-Münze spielt.
Okay.
Und auf einmal hat er die im Mund. Und verschluckt und bekommt keine Luft mehr. Und die geilste Reaktion war von meinem Älteren, der war damals 5. Ich war nur so, was machen wir denn jetzt? Ja. Und seine sofortige Antwort ist so, jetzt haben wir weniger Geld.
Da hast du ihm kurz hoffentlich, weiß ich nicht, die Fistbump gegeben und gesagt, jupp, alles klar, es ist sehr schlagfertig. Aber was hast du getan?
Ich konnte natürlich überhaupt nicht drüber lachen. Ich war kurz davor auszurasten. Wir haben dann, ich selber wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Ne? Keinen Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Und wir haben dann sofort natürlich den Notarzt angerufen. Und der kam dann auch relativ schnell. Und dann hat sich das auch relativ schnell aufgelöst in dem Sinne, dass dann, glaube ich, auch, als er dann im Notarztwagen war, dann diese Münze auch endlich durch die Speiseröhre gerutscht ist. Und die steckte da halt fest. Und man hat schon so langsam gemerkt, wie er rot wurde, langsam blau anlief.
Oh mein Gott.
Also, und da sind natürlich bei mir alle Lichter angegangen. Das ist was ich so nicht mehr ausradieren kann aus meinen Erinnerungen.
Also es war, nur kurz zum Verständnis, es war jetzt nicht so, dass, also er hat schon immer zwischenzeitlich ein bisschen Luft bekommen, aber halt so derbe geröchelt. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie versucht, diesen Griff von hinten zu machen.
Hätten wir dann mit Sicherheit schnell gemacht, aber wir haben sozusagen erstmal beobachtet, wie es ihm geht, sofort wirklich Notarztwagen, haben ihn dann sozusagen vorbereitet, ihm ging es halt nicht gut. Und dann hat sich das aber dann irgendwann so langsam aufgelöst. Und auch großen Dank nochmal an die Notarzthelfer.
Oh, aber echt,
und
ey.
Da wird einem wirklich bewusst, wie wichtig da auch das System um uns herum ist, von dem wir alle profitieren, dass du halt wirklich schnell Hilfe bekommst.
Hey, auch in unserer Infrastruktur, ne? Ich meine, in ländlicheren Gegenden, da ist es wahrscheinlich umso wichtiger, jetzt mal ernsthaft, dass man die erste Hilfe wirklich beherrscht, weil da dauert es halt natürlich länger, wenn du den Notarzt oder die Notärztin anrufst und dann musst du ja reagieren.
Ja. So. Ja. Ja, also das ist wirklich, man kennt die ganzen Sachen, ne, vom dieser Klassiker vom Wickeltisch gefallen und man ist vorbereitet und irgendwie sind Kinder aber solche Bewegungsninjas und dann klettern sie auf den Baum und dann ist auf einmal alles gebrochen. Also es passieren einfach so schnell Dinge. Wie ist denn das bei euch? Also die Motte ist ja noch ein bisschen jünger.
Ja.
Noch also, nicht ganz so aktiv wahrscheinlich alleine auf dem Spielplatz. Seid ihr bisher noch verschont geblieben?
Was jetzt im Kleinkindalter betrifft, ja. Allerdings hatten wir einen Unfall, als sie 3 Monate alt war. Du meintest gerade vom Wickeltisch gefallen, der Klassiker. Bei mir war das so, wir haben so ein kleines Ferienhäuschen unweit der polnischen Ostsee, wirklich auf einer Halbinsel in einer sehr ländlichen Region. Und da waren wir, als die Motte 3 Monate war und ich habe noch gestillt zu der Zeit und bin hochgegangen, habe mich mit ihr ins Bett gelegt, um sie zu stillen und wurde sehr müde. Und das auch, also da mache ich mir echt immer noch riesen Vorwürfe. Dann bin ich eingepennt und dann ist sie mir aus dem Arm gerollt und dann fiel sie auf den Boden. Mhm. Das hat so richtig Klatsch gemacht und ich weiß noch, ich schrie so laut, ich habe so geschrien und Freunde waren da und mein Mann, die sind hochgerannt und ich hatte sie schon wieder in den Arm. Ja, und dann hieß es, was machen wir? Und wir sind alle nicht so mächtig der polnischen Sprache. Also es geht so, um sich mit Hand und Fuß zu verständigen. Aber jetzt mit ÄrztInnen sprechen, no. Also sind wir rüber, es war schon 21, 22 Uhr, sind wir rüber zu einer Nachbarin, mit der wir bekannt sind, haben da stumm geklingelt, haben sie rausgeholt und sie gebeten, uns zu helfen, dass wir mit ihr zusammen ins Krankenhaus fahren, Das nächste Krankenhaus ist eine Stunde etwa entfernt. Mhm. Und wir haben so Panik geschoben. Mhm. Und dann sind wir dahin und die konnten uns aber nicht helfen aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir da abgelehnt wurden. Und dann mussten wir nach Stettin. Mhm. Es war wieder eine anderthalbstündige Fahrt. Also wir waren 2,5 Stunden mit dem Kind, das gerade auf den Kopf gefallen ist. Mhm. Und du weißt ja nicht, was.
3 Monate.
Ja, 3 Monate. Und sie hat natürlich super geheult, aber sie war noch quasi wach und sie war jetzt nicht benommen. Nichtsdestotrotz war alles total richtig, letztlich. Es war auch noch über Ostern, waren wir fast eine Woche in einem polnischen Krankenhaus, weil sie hatte eine kleine Schädelfraktur und über der, ja.
Tatsächlich.
Ja, sie musste auch ein Röntgen, was war das? Ja, ein Röntgenbild musste gemacht werden. Es war alles in Ordnung, aber wegen Beobachtung mussten wir da lange bleiben und das war die absolute Hölle. Ganz allein in einem polnischen Krankenhaus. Mein Mann kam natürlich, blieb dann länger in Polen, aber das war halt in Stettin, das Haus ist nicht um, die Ecke.
Nicht um die Ecke.
Und das heißt, ich war halt viele, viele Stunden am Tag irgendwie alleine mit niemandem, mit dem ich da mich auch hätte irgendwie richtig austauschen können. Also ja, oh Gott, das war ganz schlimm. Letztlich ist alles super verheilt und die Ärztinnen waren auch alle total prima, aber wie gesagt, es waren halt Feiertage und die haben uns mehr zur Beobachtung, als das wirklich was hätte es machen können bei einer Schädelfraktur, musste halt einfach abwarten und nie wieder.
Ja, Kopf ist natürlich auch das Schlimmste.
Mann, ey, und die Vorwürfe, die ich mir danach gemacht habe.
Und die Selbstvorwürfe, das hatten wir auch. Bei uns ist nämlich tatsächlich passiert, dass der Kleine damals von der Wickelkommode auch gefallen ist. Und da weiß man ja, wie sehr man aufpassen muss. Und dann ist es uns passiert. Und diese Vorwürfe, die man sich auch
die macht. Die man sich macht. Und das ist eben das Ding. Man kann, also auch beim Stillen kannst du es manchmal gar nicht unbedingt, wenn du sowieso ermattet bist, weil du die ganze Zeit rund um die Uhr stillst, kann man natürlich gar nicht dafür, dass man iPad, aber trotzdem, man macht sich krasse Vorwürfe. Und erst später habe ich erfahren, dass das so vielen anderen Eltern auch schon passiert ist, sei es Wickelkommode oder eben aus dem Bett gerollt. Also das, so scheiße das irgendwie klingt, aber das ist auch, war auch so ein Gefühl, das mir ein bisschen Comfort gegeben hat, dass ich jetzt nicht die versagende Mutter bin, die da irgendwie auf ihr Kind, auf ihr relativ neugeborenes Kind nicht aufpasst, sondern dass es halt tatsächlich vielen Eltern so ergeht.
Ja, meine auch, erst heute Morgen wieder aus dem Bett gerollt.
Er ist 14 oder was?
Aber ich hatte das tatsächlich auch mal, dass ich mit dem Jüngeren alleine im Bettchen geschlafen habe, irgendwie alleine zu Hause. Und ist er nämlich auch rausgerollt. Er war zum Glück schon älter, aber auch Platzwunde, geblutet, Notaufnahme.
Oh Mann.
Und da war es dann aber so, da können wir jetzt drüber lachen, aber wir sind halt einfach nicht rangekommen in der Notaufnahme, weil es nicht ernst genug war.
Ja,
über der Augenbraue.
Ja, genau.
Und dann waren wir nach 9 Stunden in der Notaufnahme, waren wir dann dran. Und dann guckt der Arzt, meinte, ja, das müsste schon genäht werden, aber wie lange sind sie jetzt schon hier? Nein, nee, das ist jetzt zu spät.
Lol. Und dann hat er jetzt einen coolen Cut da.
Jetzt hat er einen coolen Cut.
Coolen Cut, ja.
Ja, ja,
ja. Das ist natürlich dann auch recht lässig manchmal. Ne? Das sieht ja auch ganz gut aus so.
Wir unterbrechen die Episode nur kurz für Werbung.
Ey, Frieda.
Ja.
Wie doll hält dich denn die Motte eigentlich aktuell so auf Trab?
Fang gar nicht erst an. Die ist aktuell so ein richtiger Wirbelwind. Ist ja irgendwie cool, ne? Neulich hat sie das Wohnzimmer in Abenteuerspielplatz verwandelt. Kissenburg, Kletterparcours, so das volle Programm. Da steht man allerdings auch irgendwie so mit einem halben Auge da und denkt sich, um Himmels Willen, hoffentlich passiert nichts.
Mhm, kenn ich. Kinder sind einfach ständig in Bewegung. Man will sie einerseits darin bestärken, sich zu entfalten, die Welt mit Mut zu erkunden, aber gleichzeitig hofft man einfach immer, dass hoffentlich nichts passiert.
So ist es. Es ist die wunderbare Dualität des Elternseins, lieber Chris. Und ein gutes Gefühl gibt einem da die private Unfallversicherung der Allianz.
Ganz genau. Die Allianz bietet eine private Unfallversicherung, die auch außerhalb von Kita oder Schule greift. Mehr noch, sie greift weltweit und rund um die Uhr. Also immer und überall dort, wo Motte gerade ihr nächstes Abenteuer plant.
Hey, denn genau das wusste ich ganz lange nicht. Die gesetzliche Unfallversicherung reicht nicht immer aus. Vor allem nicht bei Freizeitunfällen. Aber wo findet man denn mal mehr Infos, Chris, um sich schlau zu machen?
Easy. Die Allianz informiert dich gerne. Online auf allianz.de oder persönlich in einem Beratungsgespräch.
So habt ihr immer ein gutes Gefühl, als würde man quasi seinen Sicherheitsplan in der Tasche mit dabei haben. Und ihr könnt euren Kids den freien Entfaltungsraum geben, den sie brauchen.
Ja, genau. Sichert eure Kids ab und genießt eure nächsten Abenteuer. Allianz, da für dein Leben.
Ich will das immer im Chor sagen sollen. Da für dein Leben, Allianz. Da für dein Leben, Allianz.
Ah, ich wusste den Text nicht.
Sorry. Ist doch schwer zu merken.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Folge auch nochmal gefragt, was sind denn eigentlich so die häufigsten Kinderunfälle?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und offen gestanden, also ich habe eine Vermutung, so, weil wir jetzt gerade auch viel darüber gesprochen haben, aber es ist doch heute dein Aha, nicht wahr?
Und damit starten wir jetzt auch. Unser Aha von heute, die häufigsten Kinderunfälle.
Yes.
Es ist so ein bisschen nach Alter gestaffelt, was ich mir rausgesucht habe.
Auch in der Excel-Tabelle oder
Netz.
Wie?
Ich mag Excel, ja, es ist auch in der Excel-Tabelle.
Echt, ja? Bist du ein kleiner Excel-Nerd?
Themawechsel. So, lass uns mal beim Thema bleiben, Frieda. So, im Alter von 0 bis 6 Monaten und da haben wir wahrscheinlich beide ins Schwarze getroffen, die Sturzunfälle, vor allem vom Wickeltisch steht hier auch tatsächlich dabei, Transportunfälle und Ersticken.
Oh Gott.
Ja, das sind jetzt ja mehr oder weniger die 2, 3 Stories, die wir jetzt schon vorgetragen haben. Verschlucken von Gegenständen ab 7 Monaten bis etwa 4 Jahre, Vergiftung und Verätzungen mit Reinigungsmittel, ätherischen Lampenöle, Medikamente, Giftpflanzen, Verbrühung, Verbrennung, zum Beispiel am Herd, heiße Töpfe. Ich gucke gerade in dein Gesicht, Frieda.
Ja. Das ist so eine Auflistung von irgendwie Horrorvorstellungen.
Das ist unsere Halloween-Folge.
Aber wirklich eine Ergänzung vielleicht zu diesen Giftpflanzen, was viele, glaube ich, nicht wissen. Ich hatte, und das hat mich meine Instagram-Community darauf hingewiesen, ich hatte Maiglöckchen gekauft. Wunderschön, ganzen bunt, bezaubernd sah das aus. Und hatte es allerdings erst auf eine Kommode gestellt, die gewissermaßen in Reichweite von Motte ist. Und dann schrieb mir eine, Motte hatte kein Interesse an diesen Blumen, aber egal, mir schrieb eine, aufgepasst, Maiglöckchen sind hochgiftig, auf jeden Fall hochstellen. Just FYI, wusste ich nicht, war ein kleiner Schocker und habe ich dann natürlich befolgt, den Tipp. Also Giftpflanzen klingt jetzt irgendwie, weißt du, so als wäre das so, ich stelle mir einen Fliegenpilz in die Bude.
Ja,
nee,
es
können halt Maiglöckchen sein, zum Beispiel. Okay.
Danke für den Hinweis, war mir auch nicht bewusst und ich bin jetzt bei Maiglöckchen vorsichtiger.
Gut, weil du bist ja auch ein bekannter Maiglöckchen-Ultra-Fan.
Wir waren gestern, du wirst lachen, aber vorgestern waren wir Maiglöckchen shoppen.
Kann nicht sein.
Doch, aber die hatten keine.
Es ist Herbst, es ist
Winter. Maiglöckchen-Knollen besorgen.
Ah, ich verstehe. So, und du meinst, ich schweife hier vom Thema ab, oder was? So, bleib mal bei deinem Aha, mein Freund.
Stürze beim Treppensteigen, Stürze durch Lauflernhilfen, Elektrounfälle, Steckdose.
Mhm.
Das ist mir übrigens mal passiert, dass ich mal so einen Stromschlag bekommen habe. Ertrinken im Gartenteich oder in der Regentonne.
Oh Mann, so düster, Leute.
Das ist echt düster. Habe ich am Anfang gesagt, das wird eine lustige Folge?
Nein, du hast, glaube ich, schon gesagt, das ist ernst.
Ja, hat er gesagt.
Wirklich?
Mhm. Ja.
Nee, es ist keine Entschuldigung, Leute.
Ab 5 Jahren kommen dann noch die Sport- und Freizeitunfälle dazu, vor allem Stürze und Zusammenstöße und dann nicht zu vergessen die Verkehrsunfälle.
Ja, mit dem Laufrad oder Fahrradunfall, ne? Das hört sich jetzt alles nicht wirklich ermutigend an dieser Stelle ein kleiner Sorry an alle da draußen, die gehofft haben, dass das heute eine unterhaltsame Sache wird. Aber es ist informativ, es ist wichtig. Ich denke mir jetzt gerade, gut, dann bleiben wir jetzt nur noch zu Hause. Ich baue eine kleine Bettenhöhle und packe da mein Kind jetzt ein. Sie trägt nur noch Helm, steht ihr sowieso sehr, sehr gut. Aber es kann ja nicht die Lösung sein. So. Deswegen fragt man sich natürlich als Eltern, wenn man so diese ganze Auflistung von dir hört, was können wir denn tun, um uns vorzubereiten, damit ja entweder der Ernstfall nicht eintritt oder wenn der Ernstfall eintritt, wir das Richtige tun.
Ja, und genau das haben wir unseren heutigen Experten Dr. Florian Barbour von Hand, Fuß, Mund gefragt. Auf ihrem Instagram-Channel erklären Florian und Nibras Kindermedizin ganz verständlich für Eltern. Ja, und das Erste, was uns natürlich interessiert hat, ist, wie können Unfälle mit Kindern überhaupt vermieden werden?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für alle Eltern, vor allem für die jungen Eltern, aber auch im späteren Elterndasein natürlich ganz wichtig. Ausschlaggebend und Voraussetzung ist, dass man die Kinder aufklärt und in gewissermaßen sensibilisiert, was alles passieren kann. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der Straßenverkehr, aber auch zu Hause, welche Gefahrenquellen da lauern und wo was passieren kann, damit Kinder, wenn sie größer werden, immer mehr Bewusstsein entwickeln, worauf sie eigentlich aufpassen müssen. Wie gerade schon gesagt, der Straßenverkehr ist da natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil die Kinder da so als schwächstes Element besonderen Gefahren ausgesetzt sind und da auf die Vorsicht der anderen, aber eben auch auf die eigene Vorsicht angewiesen sind. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man zu Hause eine sichere Umgebung schafft. Das ist Grundvoraussetzung, gerade wenn man das erste Kind bekommt, das Baby dann zu Hause ist und schon langsam den Bewegungsradius erweitert, dass man sich auf die Suche begibt, wo lauern eigentlich Gefahren zu Hause, die man als Erwachsener so gar nicht wahrgenommen hat bisher. Da zählen dazu Reinigungsmittel und Spülmittel beispielsweise, die vielleicht noch im Unterschrank gelagert worden sind, wo jetzt das Kind aber rankommt und die ja heutzutage in schillerndsten Farben und schönst verpackt da rumliegen und eigentlich aussehen wie Riesenbonbons. Und man kann es den Kindern fast nicht verdenken, dass sie denken, das sind Bonbons. Die müssen natürlich woanders gelagert werden dann, sodass sie nicht erreichbar sind. Fenster müssen sicherer gemacht werden, Balkontüren mit einem gewissen Schließmechanismus, damit kleine Kinder es nicht schaffen, in einem unbeaufsichtigten Moment plötzlich das Fenster zu öffnen. Und ein ganz, ganz großes Thema, das viele Eltern unterschätzen, sind Batterien. Ja, also nicht nur, wo lagere ich meine Reservebatterien, sondern auch, wie sind die Batterien von Kinderspielzeug zum Beispiel zugänglich? Gibt es da eine Abdeckklappe, die einfach so gelöst werden kann, oder ist das eine, die noch mit einer Schraube versehen ist? Denn Batterien, vor allem Knopfbatterien, können innerhalb kürzester Zeit schwerste Verletzungen verursachen bei Kindern, wenn sie verschluckt werden. Da gibt es etliche Fälle und Beispiele, wo Kinder schwersten Operationen unterzogen werden müssen, weil sie einfach nur eine Knopfbatterie verschluckt haben und schlimmste Verätzungen und Schleimhautschäden davongetragen haben. Und als dritter Punkt ist zu nennen, dass natürlich Eltern wissen müssen, wann habe ich meine Aufsichtspflicht noch zu erfüllen, gerade bei Kindern, die älter werden und mehr Freiräume suchen und ein bisschen unabhängiger werden wollen. Wann kann ich ein Kind mal alleine mit einem Freund oder einer Freundin ins Freibad gehen lassen und wann ist das noch nicht möglich? Wann kann das Kind mal alleine zu Hause sein oder wann ist das nicht möglich? Also diese kritische Phase, wo man sich vielleicht denkt, na, der ist schon so groß oder die kann das schon, da täuschen sich Eltern häufig, dass es einfach doch noch Kinder sind, die so manchen Gefahren dann auf den Leim gehen und plötzlich da ja Verletzungen oder Ähnliches davon tragen können dadurch.
Und dann wollten wir von Florian wissen, wie man sich als Eltern am besten vorbereiten kann.
Ganz, ganz weit oben als Antwort auf diese Frage steht der Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ganz viele Pärchen, ganz viele Schwangere machen Geburtsvorbereitungskurse. Das ist alles super und ist natürlich eine gute Vorbereitung auf die Geburt. Aber irgendwann ist die Geburt dann Gott sei Dank auch mal zu Ende und vorbei. Und dann beginnt das Leben des Kindes oder geht das Leben des Kindes weiter. Und dann sollten beide Eltern auf jeden Fall ihr Wissen bezüglich Erste Hilfe bei Kindern entweder aufgefrischt haben oder überhaupt mal sich damit beschäftigt haben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer wieder empfehlen, gerade jungen Eltern. Es ist fast so wie ein Führerschein, den man für Kinder macht, einfach um in Notfallsituationen gewappnet zu sein, ruhig bleiben zu können und zu wissen, was die wichtigsten nächsten Schritte sind. Da lernt man auch zum Beispiel den nächsten Punkt, nämlich, dass man gewisse Notfallkontakte einfach bereit hat, dass man weiß, oder die meisten wissen, dass sie 112 wählen, wenn ein Notfall ist. Aber man muss natürlich auch wissen, dass es zum Beispiel einen Giftnotruf gibt, dass es eine Nummer gibt, die mir im Bedarfsfall und im Notfall sagen kann, was mit dem Medikament, mit dem Spülmittel, mit dem Stoff, Inhaltsstoff ist, das mein Kind vielleicht gerade unbeaufsichtigt zu sich genommen hat. Dann bekomme ich da auch schon ganz wichtige Tipps und Maßnahmen an die Hand, was der nächste wichtige Schritt ist. Das wissen auch viele Eltern nicht, aber damit muss man sich auch auseinandersetzen. Zu Hause eine gewisse bestückte Notfallapotheke vorrätig zu halten. Also, dass man die wichtigsten Utensilien, die man im Notfall braucht, einfach schon mal zu Hause hat. Da gehört Verbandsmaterial dazu, da gehört natürlich eine Schere dazu, da gehören Pflaster dazu, etc. Das sind einige Dinge, die im Falle des Falles schon ganz viel verändern können und schon ganz viel richtige Maßnahmen in die Wege leiten können und zu guter Letzt natürlich die vorhin schon erwähnte sichere Umgebung, die ich zu Hause dann schaffe.
Zu guter Letzt wollten wir noch verstehen, was der Unterschied zwischen einem normalen Erste-Hilfe-Kurs für Erwachsene ist und einem Erste-Hilfe-Kurs ganz spezifisch für Eltern.
Der Erste-Hilfe-Kurs, der sich mit Kindern beschäftigt, ist natürlich dann auch auf die Größe und auf das Alter von Kindern ausgelegt. Das heißt, ich erlerne altersspezifische Techniken, wenn es darum geht, dass ein Kind zum Beispiel im Extremfall wiederbelebt werden muss. Da ein Kind wird anders wiederbelebt, wenn es sein muss, als ein Erwachsener. Da gibt es andere Punkte, die man adressieren muss. Da gibt es andere Rhythmen, die man einhalten muss. Das Gleiche gilt für, wenn Kinder irgendwie Materialien oder Gegenstände verschluckt haben oder aspiriert haben, also in die Lunge bekommen haben. Auch da gibt es eigene Techniken, wie ich versuchen kann und versuchen soll, diesen Gegenstand zum Beispiel auf schnelle Art und Weise wieder rauszubekommen. Das alles lernt man in einem Erwachsenen-Erste-Hilfe-Kurs auf ganz andere Weise als jetzt bei einem Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Es dient auch einfach der Vorbereitung der Eltern auf solche Situationen. Man kann nicht jeden Ernstfall natürlich proben, aber wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann hilft es einem, im Notfall vielleicht ein Stück gelassener zu sein, ein Stück ruhiger zu reagieren, besonnener zu reagieren, was ja bei Notfällen und Unfällen ganz, ganz wichtig ist. Das zeichnet ja die Erstretter aus, dass sie Überblick bewahren, dass sie wissen, welcher Handgriff ist jetzt der wichtigste und entscheidendste, was muss ich als nächstes tun. Und je besser Eltern das auch können, weil sie wissen, okay, von so einem Notfall habe ich schon mal gehört, das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs schon mal durchdacht, desto besonnener können sogar Eltern im Notfall reagieren und handeln.
Ja, Chris, dann würde ich mal sagen, du gehst jetzt direkt auf kinderling.de und buchst dir deinen Erste-Hilfe-Kurs, mein Lieber.
Ja, ich glaube, da komme ich jetzt tatsächlich nicht mehr raus. Ich fühle mich auch schon schlecht. Meine einzige Entschuldigung ist wahrscheinlich, die Kinder sind aus diesem ganz schlimmen Unfallalter schon raus. Aber nee, das darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Auf jegliches Holz geklopft. Und ja, ich glaube, ich werde mich tatsächlich direkt mal anmelden. Da führt nichts dran vorbei.
Ist ja auch super sinnvoll, ich meine, für Nichten und Neffen. Und du hast wahrscheinlich auch mal Kontakt mit anderen Kleinkindern. Also ganz ehrlich, das müssen wir alle machen. Und das ist schon mal die wichtigste Information des Tages. Ich fand es aber auch mega spannend, was er zum Thema Giftnotruf erzählt hat. Ich selber hatte nämlich mal Kontakt mit dem Giftnotruf. Und Leute, es ist ein Lifesaver. Die Motte hatte eine Ibu geschluckt, gemappelt, also so genüsslich aus meiner Handtasche irgendwie gefischt. Ich habe kurz nicht aufgepasst und dann
ist ja auch sich,
köstlich. Und ich war tatsächlich überrascht, dass sie das nicht sofort wieder ausgespuckt hatte, weil es ist ja auch so ein bisschen bitter. Also die schmecken nicht geil, aber gut, sie hatte irgendwie Gefallen daran gefunden. Und ich meine sogar, Konstanzi, du warst da gerade dabei. Und wir haben den Giftnotruf angerufen und die Ärztin war so cool, ohne Witz. Sie meinte so, okay, erzählen Sie mal, wie viel haben Sie denn noch rausgepult? Geben Sie immer ordentlich Wasser? Wie ist sie jetzt drauf? Und dann hatte sie eine halbe Stunde später nochmal zurückgerufen und meinte sie einfach nur so ganz lässig, also da sollten Sie bitte in Zukunft aufpassen, aber vermutlich wird Ihr Kind heute Nacht einfach sehr gut schlafen. Das hat einem so den Stress auch ein bisschen genommen, ne? Also es ist, ja, sowas weiß man nicht, vor allem als First-Time-Parents, und es ist so geil, dass es solche Angebote gibt und dann da halt versierte, ja, Leute sitzen, die halt irgendwie auch ganz klar sagen können, das ist nicht gut, aber, ja, ganz ruhig so. Sie müssen nicht in die, ja, Notaufnahme. Mhm.
Ja, was ich noch spannend fand, war auch der Hinweis zu den Batterien.
Ja.
Dass das auch so schlimm verätzend sein kann, wenn man, mhm, diese kleinen Knopfbatterien schluckt, kann man sich wahrscheinlich, mhm, denken, hatte ich tatsächlich so noch gar nicht auf dem Schirm, fand, mhm, ich auch nochmal sehr erwähnenswert, genau.
Also gerade bei diesem elektronischen Kinderspielzeug einfach darauf achten, dass die richtig verschraubt sind, diese Klappen da hinten, und dann, mhm, ist es ja meistens nicht möglich, da was rauszupolen. Also die Schraube ist King in diesem Spiel.
So sieht's aus. Ja, liebe Community, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet noch nicht zu viele Kinderunfälle. Wenn ihr aber noch lustige Stories zu dem Thema habt, teilt sie gerne mit uns, shared sie. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen, viele Sterne und alles andere Schöne.
Genau, und vergesst nicht, den Podcast auch gerne weiterzuempfehlen an eure FreundInnen, an die Familie. Das hilft uns immer total. Schreibt uns gerne via Instagram an @frieda.levin oder @kinderling_de oder auch gerne eine E-Mail an podcast@kinderding.de, wenn ihr noch andere Themen besprochen haben wollt, hier von Chris und mir. Wir freuen uns immer drauf. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und ja, kommt sicher durch die Elternschaft.
Hals- und Beinbruch.
Bis dann.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.